Hallo und guten Abend. Ich soll was über mich sagen. Das Wichtigste über mich ist, ich bin ein Berliner. Das hat nicht nur John F. Kennedy irgendwann mal gesagt, sondern das stimmt bei mir. Ich bin in Berlin geboren. Wir Berliner haben etliche Vorteile, auch einen Haufen Nachteile. Und alles Schlechte, was ihr bei mich gehört habt, glaubt, es ist nur noch schlimmer. Unter anderem, ich halte mich nicht an Zeiten, ich rede viel und gerne lange. Das sind ein paar negative Dinge. Stimmt das so halbwegs? Okay. Aber eingeschlafen ist mir noch nie einer. Das ist jetzt mal das Gegengewicht. Nichtsdestotrotz, ich habe da eine Uhr und werde versuchen, sie nicht zu deprimieren, indem ich sie ignoriere. Was habe ich heute noch mit euch vor? Sehr viel. Wir wollen heute nur einsteigen in das Thema, um dann morgen so richtig durchzustarten. Diese Broschüre, die ihr bekommen habt, hat eine vorletzte Seite und da könnt ihr alles über mich nachlesen, was für euch irgendwie wichtig ist. Aber weil ich die Uhr im Blick habe, erspare ich mir euch, alles zu erzählen, was da drin steht. Die einzige Information an euch ist vielleicht, wie spricht man deinen Namen aus? Ansgar, ganz einfach. Es wäre meine Bitte, dass ihr, wenn ihr möchtet, mich duzt. Ihr könnt mich auch siezen, aber das befremdet mich immer so ein bisschen. Aber wer mich siezt, der wird von mir gesiezt. Wer mich aber duzt, der wird von mir geduzt. Der Familienname ist ein bisschen komplizierter, das gebe ich gerne zu, aber den braucht ihr ja gar nicht. Ihr könnt mich ja mit Ansgar ansprechen. Ansonsten, der dritte Konsonant wird nicht gesprochen. Das Z könnt ihr auch meinetwegen auf dem Heftchen einfach durchstreichen. Dann kommt ein Präsank bei raus, Ansgar Präsank. Ich weiß gar nicht, was daran so schwer ist. Meine vier Kinder können den Namen fehlerfrei aussprechen und schreiben. Warum habt ihr damit Probleme? Was das Durchstreichen anbetrifft, ich würde euch empfehlen, Stifte mitzubringen und auf euer Heft euren Namen drauf zu schreiben. Und wer jetzt sagt, oh peinlich, ich habe keinen Stift dabei, meine Assistentinnen hier vorne haben gefühlt 10 Stifte, dann hebt jetzt die Hand und dann rennen die zu euch und geben euch einen Stift. Wer möchte einen Stift? Meldet, gucken, arbeiten. Ne, ihr seid nicht zum Zuhören. Guck, da hinten melden sich Leute, die warten auf den Kugelschreiber. Nimm dir die Tüte, renn hin. Hier sind noch 2 Exemplare, einen brauche ich für mich. Ich könnte auch werfen, aber beim Kugelschreiber könnte das böse Verletzungen bringen. Ihr müsst kein Komitee bilden, ihr müsst einfach nur hinrennen. Hier ist noch einer. Danke. Wenn die Stifte alle sind, dann habt ihr Pech gehabt. Deswegen habe ich die Aufgabe delegiert, sonst bin ich nachher der Buhmann. Ja, schreibt euren Namen drauf, wenn ihr möchtet, weil die Hefte sehen komischerweise alle gleich aus. Und benutzt diese Hefte für euch. Einiges von dem, was ihr seht, werdet ihr auch auf der Präsentation vorne sehen können, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ihr diese Unterlage zu eurer Unterlage werden lasst. Sprich, wenn euch irgendwas Interessantes auffällt, einfach einen Kringel drumherum machen, Ausrufezeichen an die Seite schreiben und an bestimmten Stellen gibt es auch, das habt ihr sicherlich schon entdeckt, Lückentexte. Ja, dann tragt ihr da eure Dinge ein. Dieses Heft ist nicht dafür gedacht, dass ihr es euch ein Archivexemplar möglichst ungefaltet wieder ins Regal legt, sondern es soll euch eine Begleitunterlage sein. Sie soll euch ermuntern, sie soll euch ermutigen, sie soll auch Spaß machen. Glaubt nicht, dass ich diese Broschüre jetzt vorlesen werde im Laufe meines Vortrages. Ich werde auf viele Punkte gar nicht eingehen. Wir gehen den geraden Weg, aber beim Bibelstudium fällt uns immer wieder auf, dass bestimmte Sachen richtig spannend sind. Dann liest man plötzlich ein Wort. Ja, wir werden irgendwas von einem Mühlstein zum Beispiel morgen lesen. Ja, es wäre für einen Menschen besser, mit einem Mühlstein um den Hals versenkt zu werden. Und dann wissen vielleicht jüngere Kaliber überhaupt nicht, was ein Mühlstein ist. Naja, und dann, wenn wir bei der entsprechenden Seite angekommen sind, habt ihr davon ein entsprechendes Bild. Und dann könnt ihr dazu was lesen, ohne dass ich darauf eingehen muss. Also die Broschüre ist nicht zum Mitlesen meines Vortrages, dafür gibt es ein Skript, an das ich mich auch nicht halten werde, sondern die Broschüre ist, dass ihr im Nachhinein vielleicht noch mal ein bisschen über den Text nachdenkt und die eine oder andere Sachfrage, die ich nicht beantwortet habe, nachlesen könnt. Dafür ist das Heft da und deswegen darf auch ein Ehepaar 2 Hefte mit nach Hause nehmen. Und ich habe übrigens auch gar nichts gegen 5 2-Euro-Stücke, die da hinten reingeschmissen werden. Ist immer noch besser als ein 5-Euro-Schein. Also den Witz mit dem Klappern vorhin habe ich nicht verstanden. Ihr merkt, ich bin gelernter Bankkaufmann. Das heißt, wir denken die ganze Zeit nur ans Geld. Nein. Ich habe hier in meinem Skript noch mehr Stifte. Oh, die haben nicht mein Logo drauf. Ich habe hier beim Skript eine Latte von Bibelstellen stehen. Und ihr könnt ja mal einfach, während ich diese Bibelstellen kurz erkläre, ich lese sie nicht vor, sondern sie kurz erkläre, könnt ihr mal für euch überlegen, kenne ich, kenne ich nicht. Einfach mal, kenne ich diese Bibelstelle oder kenne ich sie nicht? Zum Beispiel gibt es eine Bibelstelle, wo drin steht, dass man 70 mal 7 mal vergeben muss. Und ich glaube, ja, da nicken einige, das ist eine Stelle, die man kennt. Die Aussage, wenn dir dein Auge Anlass zur Sünde gibt, dann reiß es aus und wirf es von dir. Logisch, sowas Matschiges werfe ich natürlich von mir. Kennen wir diese Bibelstelle? Schon mal gehört? In irgendeiner Predigt irgendwo mal gelesen? Bestimmt. Vielleicht nicht ganz so bekannt, aber ich ahne, dass doch 3, 4 Leute sagen, kenne ich, ist die Aussage, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Oder die Aussage, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und überführe ihn. Mhm. Schon mal gehört? Auch die jüngere Generation kennt vermutlich die Geschichte von einem Hirten, der einem Schaf hinterherläuft und 99 irgendwo in der Wüste liegen lässt deswegen. Wohl bekannt. Und dann diese Geschichte mit dem Mühlstein, das hatte ich eben schon angesprochen. Dass wenn jemand einem anderen Anlass gibt, Grund gibt, Veranlassung gibt zu sündigen, dass es für diesen Menschen besser wäre, mit diesem Mühlstein um den Hals ins Wasser geworfen zu werden. Bei der Mafia nennt sich sowas Betonfüße. Also es ist tödlich, man ertrinkt. Das steht in der Bibel. Und das habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Erschreckt bitte nicht. All diese Bibelstellen stammen nicht nur aus der Bibel, sondern stammen alle aus einem Kapitel. Und der entscheidende Punkt ist, dieses eine Kapitel, und ihr ahnt es, das ist das 18. Kapitel vom Matthäus-Evangelium, das ist ja unser Thema für die Bibeltage. Alle diese Dinge kommen im 18. Kapitel vor und das 18. Kapitel vom Matthäus-Evangelium ist nicht eine lockere Sprüchesammlung. Ihr kennt vielleicht das Buch Sprüche, wo ab Kapitel 11 so viele einzelne Verse stehen, die aber erstmal keinen direkten Zusammenhang zueinander haben. Matthäus 18 ist eine lange, lange Rede. Da gibt es einen absoluten Zusammenhang. Und all diese Bibelstellen, die wir hatten, stehen da drin. Und meine These ist, dass wir jede einzelne Stelle kennen und sehr wenig im Raum wissen, dass diese Bibelstellen alle etwas miteinander zu tun haben müssen, weil sie zur gleichen Rede Jesu gehören. Und dann ist es schon spannend, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, was hat das zu tun mit dem Mühlstein, mit dem Auge, das ich ausreißen soll? Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, den gibt es. Irgendwo habe ich eine Technik in die Hosentasche gesteckt gekriegt. Jetzt bin ich mal gespannt. Dieses Kapitel 18 bezeichne ich insgesamt als ein Lehrstück göttlicher Liebe. Darauf gehe ich gleich ein. Aber meine Bitte wäre, dass ihr diesen Text, Matthäus 18, vielleicht jetzt nicht während meines Vortrags, aber vielleicht bis morgen zum zweiten Teil, ich weiß nicht, 13, 14 Uhr irgendwie oder so, 10, 15 Uhr, dass ihr bis dahin den Text bitte 3-mal lest. Mindestens einmal in eurer normalen Bibelübersetzung, die ihr jetzt auf dem Schoß liegen habt. Und vielleicht einmal in einer anderen Bibelübersetzung, die ihr auch im Schrank stehen habt. Oder die ihr auf eurem Tablet habt oder die ihr im Internet findet, ist mir völlig egal. Aber lest mal das Kapitel hintereinander 3-mal und mindestens einmal in eurer normalen Bibel und dann in einer anderen Übersetzung. Ihr könntet zum Beispiel auf der Seite 4 den Text nehmen. Auf der Seite 4 ist der Text in der neuen Genfer Übersetzung abgedruckt. Den müsst ihr nicht nehmen. Ist bloß eine Idee. Falls jemand sagt, ich habe nur meine Hausbibel zu Hause, keine andere. Und wer es gemacht hat und nur die, die dürfen auch das Rätsel in der Mitte lösen. Das Wortsuchspiel. Also ihr erkennt vielleicht den pädagogischen Ansatz. Das Heft soll nicht nur Arbeit machen, sondern auch ein bisschen Spaß. Bitte lest diesen Text 3-mal durch. Damit ihr die Zusammenhänge kennenlernt, die dieses Kapitel bilden. Ich bin jetzt in eurer Broschüre auf Seite 6 Und für die, die Operngläser dabei haben oder noch gute Augen, bei mir fängt es langsam an, schwierig zu werden, schaut mal kurz nach vorne in die Projektion, da wo der rote Punkt hinpiekt. Da steht immer die Seitennummer aus der Broschüre. Also ich sage das jetzt nicht jedes Mal bei jeder Folie, sondern wenn ihr gerade ein bisschen eingenickert seid und frisch aufwacht und überlegt, wo ist der Ansgar gerade, oben rechts gucken, dann ist zumindest die Seitennummer aus der Broschüre. Bevor wir zu diesem Zusammenhang kommen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass einer meiner wichtigsten Aussagen ist, dass Matthäus 18 ein zusammenhängender Text ist. Dass wir ihn nicht mit der Schere so auseinanderschnippeln dürfen, nachher 20 Schnipsel auf dem Tisch liegen haben und sagen können, was gucken wir uns denn heute an? Sondern dass man beim Lesen des Textes immer überlegen muss, was könnte diese Aussage oben mit einer Aussage, die weiter später kommt, zu tun haben. Denn Jesus ist ja nicht so ein Nachrichtensprecher, der 12 Minuten Zeit hat, um 8 Inlandsthemen und 4 Auslandsthemen Sport und Wetter zu bringen. Das sind dann so Schnipsel, die nichts miteinander zu tun haben. Sondern er redet mit seinen Jüngern. Worüber redet er? Über Gemeinde. Und bitte erschreckt nicht. Es ist die erste große Rede des Herrn Jesus über Gemeinde. Zu diesem Zeitpunkt, als Matthäus 18 geschieht, gibt es noch keine christliche Gemeinde. Also weder die ECG Paderborn noch überhaupt irgendeine Gemeinde. Die Fortgeschrittenen wissen, dass die Gemeinde zu Pfingsten entstanden ist, in der Apostelgeschichte. Wir sind in den 4 Geschichtsbüchern vor der Apostelgeschichte, nämlich im Matthäusevangelium. Da gibt es die jüdische Synagoge und dann gibt es ein paar Jünger, die mit ihrem Herrn durch die Gegend gehen und evangelisieren. Aber Gemeinde gibt es noch nicht. Und das erste Mal, dass der Jesus seine Jünger belehrt über Gemeinde, ist Matthäus 18. Und ich glaube, wir können da ganz grundlegende Dinge von ihm erwarten. Er bringt dann nicht die Detailvorschrift. Und übrigens, wenn die Kasse mal ein bisschen leerer ist, was sollt ihr dann machen? Sondern hier geht's um die erste grundlegende Rede des Herrn Jesus über Gemeinde. Das könnte vielleicht für eine Gemeinde nicht ganz unwichtig sein, oder? Und deswegen lasst uns die Rede bitte als eine Rede betrachten und nicht als eine fromme Sprüchesammlung. Um den Punkt mal so richtig zu strapazieren und langsam langweilig zu werden, ich gehe danach auch weiter vor, aber um den Punkt zu strapazieren, wisst ihr, ich habe eine Bibelstelle, die ich eigentlich total mag, die aber in Verruf gekommen ist durch Leute wie uns. Uns, die wir die Bibel nicht im Zusammenhang lesen, sondern wie beim chinesischen Glückskeks, den Keks beißen und da ist so ein Zettelchen in dem Keks gewesen, da steht irgendwas drauf. Viele Leute gehen so mit der Bibel um und das ist schrecklich. Dieser Vers, der mir eigentlich sehr lieb ist, der aber total verhasst wurde bei mir mittlerweile, ist der Vers, da wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ganz oft höre ich diesen Vers in Gebetsabenden, Gebetsgemeinschaften. Da will jemand was Ermutigendes an die Gemeinde sagen, und das ist ja auch gar nicht schlecht, und dann wird dieser Vers gebracht. Ihr werdet morgen Nachmittag mitkriegen, dass dieser Vers nichts mit Gebetsgemeinschaften, nichts mit Gebetsstunden zu tun hat, sondern dass es um eine ziemlich dramatische, ja traurige Situation in der Gemeinde geht, wo der Herr Jesus tatsächlich ermutigend hineinkommt und sagt, da wo 2 oder 3 diese Dinge tun, die in den Versen direkt davor beschrieben sind, da bin ich mitten unter euch. Er will uns ermutigen, aber weniger zum Gebet. Auch das Gebet kommt an der Stelle sicherlich vor, aber es ist keine Einleitung zu einer Gemeindegebetsstunde. Wir kommen morgen in Ruhe darauf. Zur Folie, Seite 6. Wenn ihr möchtet, tragt ihr alles Mögliche in die Kästchen ein, was ihr noch einkaufen müsst, was ihr vergessen habt. Wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, die euch einfallen zum Text, dann möchte ich euch einladen, die jeweilige Notizseite, die am Ende eines jeden Abschnittes ist, die mit den Kästchen. Ja, also das ist nicht für Käsekästchen gedacht, tut mir leid, sondern das ist für Ideen, Gedanken, die euch kommen. Manchmal macht es der Heilige Geist, dass ich einen Nebensatz sage oder irgendein anderer Prediger einen Nebensatz sagt und bei euch kommt plötzlich ein Gedanke hoch. Fixiert ihn, schreibt ihn auf, denn er wird schneller geklaut, als euch lieb ist. Heute Abend habt ihr noch eine gute Chance, weil es ist ja nur eine Stunde mit Ansgar. Aber wenn ich morgen ein bisschen mehr reden darf, dann könnte es sein, dass der Gedanke vom Vormittag zwei Stunden später schon verschütt ist. Von daher nutzt die Notizseiten, dafür sind sie da. Kommen wir jetzt zur echten Seite 6. Was könnt ihr da reinschreiben? Das 18. Kapitel ist, wie ich schon sagte, keine lose zusammenhangslose Sammlung von Sprüchen, sondern es ist hat einen Zusammenhang. Und wenn wir uns mal Matthäus 18 anschauen, man sollte auch das Kapitel 18 aufschlagen, Herr Presang. Dann seht ihr in Vers 1 die Formulierung, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen. Das heißt, der Augenzeuge Matthäus, der das Ganze hier später wiedergibt, gibt an, es gab eine konkrete Stunde, in jener Stunde. Wir würden heute sagen, um 17 Uhr. Ihm ist ganz wichtig zu sagen, hier fängt etwas an, in jener Stunde. Von daher, das könnt ihr ja genau in diese beiden Felder da eintragen, in jener Stunde. Und dann kommt diese lange Rede oder diese, dass er nicht alles hintereinander, also er hat schon alles hintereinander gesagt, aber er hat auch mal eine Pause eingelegt zwischendurch, damit die Jünger nachdenken konnten über das, was passiert. Wir werden auch davon lesen, dass ein Kind hinzugerufen wird, da ist ein bisschen Bewegung. Also das sind mehrere Reden, die aber alle hintereinander stattfinden. Und so heißt es dann auch in Kapitel 19, Vers 1, und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte. Das heißt, Matthäus macht uns mit der Faust aufmerksam darauf, das ist ein zusammenhängender Block. Bitte nicht auseinanderreißen. Habe ich euer Maschinchen getötet oder will es bloß nicht reagieren? Also der Knopf nach rechts müsste doch eigentlich weiterblättern, oder? Also so weit ist es bei uns in Berlin. Es ist on. Es ist Strom, aber es geht nicht weiter. Kannst du mal eins weiterklickern, bitte? Wunder der Technik. Maschine abgeschmiert. Powered by Windows. Gut, unser Techniker wird irgendwas machen. Im Notfall mit einem Edding an die Wand klettern, das da vorne draufschreiben. Also die beiden Begrifflichkeiten waren halt in jener Stunde und nachdem Jesus diese Reden beendet hatte. Das wird dann auch irgendwann in den Kästchen dort oben erscheinen. Okay, in die eine Richtung geht's. Ha, Magic. Danke sehr. Kannst du gleich noch einen nächsten Klick uns geben? Matthäus sagt in jener Stunde. Er hat uns aber nicht berichtet, was vorher geschehen ist. Er sagt nur in jener Stunde. Was war denn vorher? Das ist auf der Seite 6 unten links das Kästchen. Markus, der zweite Evangelist von den vier Evangelisten, berichtet uns, was vorher gewesen ist. Und vielleicht schlagen wir mal das zusammen miteinander auf. Markus Kapitel 9. Markus Evangelium Kapitel 9. Und dort ab Vers 33. Markus Kapitel 9, ab Vers 33. Und wenn wir das lesen, werden wir zwei Dinge feststellen. Mindestens zwei. Ich will euch nicht limitieren in euren Erkenntnissen. Ich lese erstmal Markus Kapitel 9, Vers 33. Und sie, das sind die Jünger und Jesus, kamen nach Kapernaum und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen. Denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Ich glaube, wir verstehen, warum sie geschwiegen haben. Oh, wie peinlich. Und er setzte sich, rief die 12 und spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der ihn gesandt hat. Zwei Dinge fallen uns auf. Die Jünger hatten sich besprochen, worüber? Ihr dürft mit mir reden. Worüber haben sie gesprochen, die Jünger? Wer der Größte sei, wunderbar, hier hat einer Mut im Raum, wunderbar. Wer der Größte ist, da vorne steht's. Und es war ihm peinlich. Warum? Er wusste es ja. Er war ja dabei gewesen. Die haben sich unterhalten, wer der Größte ist. Und jetzt hat er sie entlarvt. Passiert es dir manchmal auch, dass du so bescheuert bist? Verzeih, ich bin Berliner. Berliner sind frech, ja? Also wenn ich jetzt ein bisschen zu streng formuliere, dann einfach mal nicht allzu böse auf mich sein. Zumindest nicht vor Sonntag, wenn ich abreise. Sind wir manchmal nicht auch so bescheuert, dass wir denken, in unserem Kopf dürften Gedanken ablaufen oder in unseren Gesprächen dürften wir Sachen sagen und Jesus bekommt nicht mit, was wir denken und was wir sagen? Sind wir uns alltäglich bewusst, dass der Herr immer dabei ist und als allwissender Gott alles weiß? Die Jünger hatten es einfach vom Radarschirm verloren. Und was macht er? Jetzt mal etwas salopp ausgedrückt. Ach Jungs, ich war vorhin so ein bisschen abwesend. Worüber habt ihr denn gesprochen? Nein, er war nicht abwesend. Er bringt die Jünger in die peinliche Situation, eigentlich zugeben zu müssen, was passiert. Was sie gesprochen haben, wie ihre Gedanken sind. Die Jünger unterhalten sich also, wer ist der Größte? Und dann kommt das, was Matthäus 18 berichtet. Ich lese mal vor, Matthäus 18. Und aus der Darstellung von Matthäus ist es so eine verkürzte Darstellung. Also er sagt schon die Wahrheit. Aber wenn wir Matthäus 18,1 lesen, in jener Stunde aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Himmel? Und wir merken, naja, das haben die Jünger schon gesagt. Aber es war jetzt nicht so, Herr Lehrer, ich hätte da mal eine Frage. Sondern da war noch was davor gewesen, nämlich, dass sie sich darüber unterhalten haben und Jesus den Finger auf die Wunde gelegt hat und gesagt hat, worüber habt ihr denn gesprochen? Und dann passiert das, was Matthäus wiedergibt, dass die Jünger zu ihm treten und sagen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Ihr Lieben, sowas geht gar nicht. Sowas geht nicht, dass wir überlegen, wer der Größte unter uns ist. Wer seine Bibel ein bisschen kennt, wer das Neue Testament ein bisschen kennt, der weiß, dass Jesus mehrfach ankündigt, er wird leiden. Er kündigt mehrfach an, er wird sterben. Ist euch das bekannt? Und worüber reden die Jungs? Wer ist der Größte? Tut euch das ein bisschen weh? Merkt ihr, was für eine Frechheit dieser Gedanke eigentlich ist? Ich bringe mal eine Analogie, also ein Gegenbild. Stellt euch vor, und es gibt ja Bereiche auf dem Planeten, wo das tatsächlich heute noch so ist. Stellt euch vor, eure Ältesten, eure Pastoren werden hier von der Polizei abgeholt, kommen ins Gefängnis und jeder weiß, die werden dort gefoltert. Das ist in Deutschland nicht üblich, das kommt überhaupt nicht vor. Was kommt in anderen Ländern durchaus vor. Und während die Frauen der Elbpastoren weinen, traurig irgendwo sitzen, sich andere Schwestern irgendwie um sie kümmern, versuchen zu trösten, wobei sie eigentlich auch keine richtige Lösung haben, kommt da irgendein junger Spund und sagt, ach übrigens, wer wird denn hier der neue Pastor? Wie würdet ihr da reagieren? Würdet ihr sagen, das ist eine Frechheit? Junge, du setzt dich und für die nächsten 20 Jahre ist eins klar, du wirst nicht der neue Pastor. Jesus ist auf die Erde gekommen, um zu sterben. Er kündigt sein Leiden an. Er ist der Größte. Er macht Wunder noch und nöcher. Er tut Dinge, wo die Leute nur ins Staunen geraten. Ob er Wunder tut, ob er Zeichen tut, ob er einfach nur redet und die Leute über seine Rede erstaunen, weil er viel besser lehrt als irgendwelche Pharisäer und Sadduzäer zusammen. Und die Jungs unterhalten sich darüber, wer ist der Größte im Reich der Himmel. Das geht nicht. Das geht nicht. Sowas darf bei uns bitte nicht vorkommen. Wir müssen versuchen, ein richtiges Bild von Jesus zu behalten. Ich möchte euch auf der Seite jetzt will sie wieder mit mir, auf der Seite 10 eine Gliederung vorstellen. Kleinen Moment mal, bitte. Nein, da fehlt was, sorry. Da oben stimmt ja die 10 jetzt schon nicht. Also ich habe die heute Morgen erst erstellt, die PowerPoint, deswegen bin ich selbst ein bisschen erstaunt, was ich da geschrieben habe. Es ist schon richtig, es bloß die Nummer da oben steht, stimmt nicht. Also diese 10 ist hier falsch, da müsste noch die 6 stehen. Gut, also wir sind tatsächlich schon auf der richtigen Folie, bloß die Nummer da oben stimmt nicht. Ihr habt ja auf der Seite 6 noch diese Kästchen, Abschnitt 1, Abschnitt 2, 3, 4, 5. Und ich möchte heute nur zum Warmwerden, wir können ja noch gar nicht in die Details einsteigen, das machen wir dann morgen, euch eine Gliederung für das Kapitel 18 vorschlagen. Und solltet ihr tatsächlich die Zeit finden, das Matthäus 18 dreimal zu lesen, dann könnt ihr ja mal gucken, ob das passt. Ja, wenn ihr bessere Vorschläge habt, sind die willkommen. Der erste Abschnitt beginnt, bitte nicht erschrecken, natürlich in Vers 1 und geht bis Vers 5. Und wenn man sich diese Verse anguckt, dann klingt das ganz nett, weil es da um Kindchen geht. Und ich habe nach längerem Nachdenken diesem Abschnitt folgenden Titel gegeben. In den Himmel kommt nur, wer seine Wertlosigkeit versteht und sich entsprechend verhält. Wenn ihr möchtet, tragt ihr das in das Kästchen ein. In den Himmel kommt nur, wer seine Wertlosigkeit versteht und sich entsprechend verhält. Das ist die kürzeste Form, die ich für diese Überschrift hatte. Es tut mir leid, die anderen sind deutlich kürzer. Wir werden uns das dann morgen anschauen, wenn wir diesen Abschnitt textlich betrachten. Wenn du ein Problem mit Stolz und Demut hast, dann verpasse morgen den Block nicht. Er ist das Fundament für alles, was wir in Matthäus 18 lesen. Irgendwann werden wir bei einem Abschnitt ankommen, wo es beginnt, wenn aber dein Bruder sündigt, dann gehe hin. Und ich werde mindestens an dieser Stelle, wenn nicht sogar noch an anderen Stellen, festhalten, dass das, was da geschrieben ist, von niemandem ausgeführt werden sollte, der die Verse 1 bis 5 nicht verinnerlicht hat. Da geht es darum, wenn jemand sündigt, wie geht man mit ihm um? Manch einer schreibt über dieses Kapitel das schreckliche Wort Kirchenzucht oder Gemeindezucht drüber. Morgen legen wir die Grundlage. Wer seine eigene Wertlosigkeit nicht versteht und sich nicht entsprechend verhält, der kann mit allem anderen, was im Kapitel steht, nur Sachen kaputt machen. Und deswegen ist das das grundlegende Thema. Und ich würde mich freuen, wenn viele dabei sind, zuhören, nachdenken und wo nötig sich verändern lassen. Der Abschnitt 2 geht von Vers 5 bis 9. Das ist kein Druckfehler, dass schon wieder die Zahl 5 kommt. Man würde ja eher die Zahl 6 erwarten. Wenn der erste Abschnitt 1 bis 5 ist, würde der zweite Abschnitt irgendwie logischerweise bei 6 anfangen. Ich sehe den Vers 5 aber wie so eine Art Scharnier. Bei euren Türen habt ihr ja diese Scharniere. Ja, da ist halt ein bisschen dort und ein bisschen dort. Das ist so eine Art Tür, die in den nächsten Abschnitt überleitet. Und ich habe dem Abschnitt die Überschrift gegeben, lebe so, dass du niemanden zum Sündigen verführst. Lebe so, dass du niemanden zum Sündigen verführst. Und auch dieser Abschnitt hat eine harte Aussage. Und wenn ich hier durch die Reihen gucke, würde ich sagen, hier ist keiner, der das, was in diesen Versen steht, wortwörtlich ausgeführt hat. Vers 8 findet hier nicht statt, weil sonst hätten wir hier Handamputierte, Einäugige. Denn da heißt es dann unter anderem, wenn dich etwas zum Sündigen verführt, also die Hand, dann hacke sie ab. Wenn es dein Auge ist, dann reiß es aus. Aber ich sehe hier lauter Leute, die nicht zur Sünde verführt werden. Sonst hättet ihr doch schon ein paar Hände und Augen weniger, oder? Wir werden uns morgen über diesen Abschnitt Gedanken machen. Das ist kein Joke, den der Herr Jesus da reißt. Das ist kein Witz. Diese Aussage werde ich euch natürlich erklären und ich bitte niemandem vor, morgen Nachmittag irgendwie Amputationen zu starten. Ich werde es erklären. Ich werde erklären, warum er so redet, aber ich will die Dramatik der Aussage nicht rausnehmen. Aber bitte nicht, tut euch nichts an. Auf jeden Fall fordert der Jesus, dass wir radikal gegen Sünde vorgehen sollen. Dass wir Sünde nicht dulden sollen. Und ihr merkt, oh weia, das ist ja schon wieder unangenehm. Im ersten Abschnitt sollte ich meinen Stolz abgeben irgendwo und sollte Demut üben. Im zweiten Abschnitt geht es darum, dass ich meine liebgewonnene Sünde, jetzt auch vielleicht Sünde jetzt vielleicht auch noch ablegen soll und radikal gegen Sünde in meinem Leben vorgehen soll. Wow. Ja, das ist eine harte Rede. Aber es ist die Rede des Herrn Jesus, in der er uns sagt, wie das Leben in der Gemeinde Gottes aussieht. Der dritte Abschnitt ist, je nachdem, welche Bibel ihr habt, 3 oder 4 Verse lang. Auf jeden Fall geht er von den Versen 10 bis 14. Dann werdet ihr sagen, also Ansgar 10, 11, 12, 13, 14. Okay, das sind 5 Verse. Wieso kann da jetzt einer fehlen? Geht doch gar nicht. Na doch, schaut doch mal ganz kurz, Matthäus 18, Vers 11, ob ihr ihn habt oder nicht. Könnt ihr mal ganz kurz sagen. Also alle, die ein Vers 11 drinstehen haben, oben im Text, ein Vers 11, kurz mal die Hand heben, dann sehen wir das, ja. Aha, einige. Und dann gibt es einige, die haben es nicht vielleicht. Hat jemand den Vers 11 nicht? Okay, ihr seid alle Schlachterübersetzung, ahne ich. Kann das sein? Nee? Was ist das für eine Übersetzung, die ihr den 11 habt? Welche? Also jemand, der eben gesagt hat, ich habe einen Vers 11? Schlachter? Hückeswagen? Luther? Okay. Und es gibt halt einige, neue Genfer Übersetzung, neue Bibel heute, Elberfelder, die 85, 2016 und etliche Bibelübersetzungen, wo der Vers 11 nur unten in der Fußnote steht, wo aber oben im laufenden Text nichts steht. Das ist auf Seite 7 genauer erklärt, möchte ich hier jetzt nicht durcheinander bringen. Also wenn ihr keinen Vers 11 habt oder wenn ihr einen habt und jetzt verwundert, warum andere den Vers 11 nicht haben, auf Seite 7 ist es erläutert. Diesen Abschnitt habe ich überschrieben mit 2 gute Gründe, andere Gläubige nicht zu verachten. 2 gute Gründe, andere Gläubige nicht zu verachten. Und da sind vielleicht einige unter euch, die sagen, ach, schön, dass das mal jemand sagt. Das ist dann vielleicht jemand, über den gelächelt wird, der gedisst wird, der gemobbt wird, wie auch immer die Formulierung ist. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, oh, schon wieder ein unangenehmes Thema. Meine Herren, was der Herr Jesus so für grundlegende Themen in der Gemeinde anspricht, man soll nicht stolz sein, sondern demütig. Man soll niemanden zum Sündigen verführen, weder sich noch andere. Und jetzt kommt das Thema, ich soll andere Gläubige nicht verachten. Das werden wir uns morgen angucken. Und ich hoffe, dass spätestens beim dritten Teil ihr warm werdet mit der Liebe, die Jesus zur Gemeinde hat. Und nicht zu einem Gemeindehaus, so schön es sein mag, sondern zu den Schafen in der Gemeinde. Und zwar den weißen und den schwarzen Schafen. Dieses Titelbild ist nicht aus Versehen gewählt worden. Jesus liebt uns und er möchte unbedingt, dass seine göttliche Liebe auch in der Gemeinde herrscht. Wir merken, das hat ganz schön was mit den Themen zu tun, die da vorne stehen. Die Verse 15 bis 20. In Hückeswagen gibt es, glaube ich, keine Überschriften in der Übersetzung. Aber manche Bibeln haben Titel, Überschriften. So viel erstmal, wenn ihr in einer Bibel eine Überschrift seht, dann kommt die nicht vom Heiligen Geist. Sondern das hat sich dieses Komitee, diese Leute, die diese Bibelübersetzung geschrieben haben, ausgedacht. Ja, also die Überschriften, genauso wie die Kapitelnummern und auch die Versnummern, sind menschliches Werk. Hilfreich. Total hilfreich. Es ist schön, dass wir Kapitel haben. Also hätte ich ja nicht sagen können, wir lesen Matthäus 18, sondern dreht mal an der Schriftrolle weiter, bis ihr bei den Versen kommt, in jener Stunde aber. Und auch Überschriften sind hilfreich, aber sie sind manchmal auch irreführend. In manchen Bibeln, älteren Bibeln, steht da Kirchenzucht als Überschrift. Oder moderner und trotzdem genauso eigenartig klingend für zumindest deutsche Ohren ist das Wort Gemeindezucht. Ich gebe dem Abschnitt eine andere Überschrift, weil ich das Wort Gemeindezucht nicht leiden kann und ich kann das Wort Kirchenzucht nicht leiden. Ich liebe aber das, was in den Versen 15 bis 20 steht. Also ich streiche nicht den Abschnitt durch. Bloß ich glaube, dass uns das Wort eine falsche Richtung angibt. Und deswegen habe ich es getitelt mit Geht den streunenden Geschwistern nach. Frage an meine Assistentinnen hier vorne. Wisst ihr, was streunen heißt? Nee? Das habe ich mir gedacht. Das ist auch kein Wort, was wir in der Stadt benutzen. Du weißt es? Nee? Schade. Hast du schon mal Schafe gesehen? Was haben die denn gemacht? Die haben geknabbert am Boden. Und weißt du, was die machen? Die laufen dann immer von Grasbüschel zu Grasbüschel. Und wenn die Schafe nicht aufpassen, dann läuft ein Schaf da lang und die anderen da lang. Weil, oh, da ist noch ein leckeres Grasbüschel. Oh, Gänseblümchen. Dann bin ich ein streunendes Schaf. Ich gehe weg von der Herde. Das meint man. Geht den streunenden Schafen nach. Damit sind jetzt nicht Leute gemeint, die Gänseblümchen auf eurer noch nicht so tollen Wiese futtern, sondern sind Leute, die von der Herde weggehen. Geht den streunenden Schafen nach, sagt Jesus. Der Oberhirte sagt, Leute, das ist unsere Aufgabe, den streunenden Schafen nachzugehen. Und macht's nicht irgendwie, sondern genau so, wie ich euch das sage. Warum? Weil ich, Jesus, Ahnung habe, wie das geht. Ich habe Gemeinde erfunden, ich habe die Menschen in die Gemeinde berufen. Ich weiß auch, wie man mit den Schafen umzugehen hat, die die Herde so ein bisschen verlassen. Und der Abschnitt 21 bis 35 müsste das eigentlich heißen, zumindest in meiner Bibel, Herr Predank. Ja, also noch ein Tippfehler entdeckt. Ab dem dritten Tippfehler darf ich nach Hause gehen. Also 21 bis 35, Vergebung ist alternativlos. Ich muss zugeben, diese Überschrift habe ich mir ausgedacht, als der Begriff alternativlos in der Politik in Deutschland sehr hoch kam und ich fand das irgendwie sehr passend. Aber es stimmt tatsächlich. Die Verse 21 bis 35 sind auch eine isoliert bekannte Geschichte. Petrus sagt, ja, wie oft soll ich denn vergeben? Aber interessanterweise stellt der Petrus diese Frage nicht irgendwann. Während sie mit dem Boot über den See von Galiläa fuhren, fragte Petrus vor langer Weile, ach Jesus, wo wir gerade Zeit haben, wie oft muss ich eigentlich jemandem vergeben? Nein, Petrus stellt diese Frage in Vers 21, nachdem Jesus das gesagt hatte in was in den Versen bis 20 steht. Und es wird total hoffentlich spannend sein, dass wir mal beobachten, wieso kommt Petrus nach dem, was in 15 bis 20 steht, auf diese Frage. Der Junge hat mitgedacht, im Gegensatz zu manchem Gottesdienstbesucher. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt alles abgeschrieben. Wer nicht hinterhergekommen ist, die gleichen Überschriften findet ihr auch jeweils auf den Deckblättern der Abschnitte. Es hat einen gewissen Zusammenhang, Deckblatt und Einleitung. Lasst uns schon mal ein bisschen in den ersten Teil hineingehen. Ich hätte gedacht, dass ich ein bisschen länger rede, aber vielleicht darf ich noch 10 Minuten schon mal in den ersten Abschnitt reingehen mit euch. Ist das okay? Kontrollblick nach vorne. 19:54. Ich könnte auch jetzt Schluss machen. Wir haben allerdings nur 5 Teile für eine 6-teilige Serie, von da muss ich irgendwo komprimieren und vielleicht starten wir jetzt schon mal hinein. Der erste Abschnitt. Achso, nee, dazu kann ich ja noch was sagen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Präsank. Nein, wir machen doch nicht Abschnitt 1, sondern es müsste hier eine Seite geben. Genau. Auf Seite 6. Habt ihr unten eine Spalte, die ist überschrieben mit Thesen. Thesen. Und die stelle ich euch noch vor und dann machen wir doch Schluss. Matthäus 18 offenbart meiner Meinung nach den Charakter von Jesus. Also so wie er ist. Insbesondere, dass er seinen Nachfolgern gegenüber gnädig und barmherzig ist. Dass er eifersüchtig die Reinheit der Gemeinde bewacht. Beim ersten Punkt haben, denke ich, alle gesagt, ja klar, kenne ich. Dass Jesus liebevoll uns gegenüber ist, dass er barmherzig mit uns umgeht, dass er gnädig ist. Das ist unseren Ohren wohl bekannt und unsere Ohren mögen das auch. Mögen unsere Ohren auch, dass Jesus eifersüchtig ist? Dass er eifersüchtig die Reinheit der Gemeinde bewacht und sagt, mir ist wichtig, dass Gemeinde rein ist Und damit ist nicht der Arbeitsauftrag an die Schwestern oder Brüder gemeint, die ihr putzen, sondern da geht es um die Reinheit der Seele. Das stellt Matthäus 18 dar. In dieser grundlegenden Rede von Jesus über die Gemeinde sagt er, ich habe euch lieb, ich bin barmherzig, aber mir ist irre wichtig, dass Gemeinde rein und heilig ist. Und diese beiden Dinge dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Ihr könnt im Internet ganz schnell irgendwelche Artikel finden, die genau das machen. Dass man sagt, ja, die Reinheit der Gemeinde ist das eine, aber wir sind ja alle Sünder und Jesus hat die Sünder lieb. Und schon ist die eine Aussage weg. Das ist falsch. Beides muss bleiben. Beide Wahrheiten stimmen. Jesus hat die Sünder lieb, er ist barmherzig und er ist gnädig, aber ihm ist die Reinheit der Gemeinde auch wichtig. Wir können nicht die eine Wahrheit zugunsten der anderen irgendwie durchstreichen. Andersrum passiert das manchmal auch. Dass wir so streng hinter der Reinheit hinterher sind und dabei die Liebe Jesu vergessen. Und wenn ihr jetzt von mir hofft, dass ich das irgendwie auflöse, ich werde es überhaupt nicht auflösen. Ich werde einfach beide Dinge gleich betonen und sagen, das ist unsere Mission. Das macht Jesus in seiner ersten grundlegenden Rede über Gemeinde klar. Dass beide Wahrheiten bestehen müssen und ihr als Gemeinde müsst drum ringen, beides zu praktizieren. Und deswegen ist es gut, wenn wir über diese 35 Verse gehen, weil Jesus darin erklärt, wie das geschieht. Dazu möchte ich euch ermutigen. Da es zum Zeitpunkt von Matthäus 18 noch keine Gemeinde gibt, ist es so eine Art Vorschule sozusagen. Jesus bereitet seine Jünger mit Matthäus 18 auf die Beziehungen innerhalb der Gemeinde vor. So nach dem Motto, da wird es eine Gemeinde geben. Und ich sage euch jetzt schon mal, wie das Miteinander in dieser Gemeinde aussieht. Und damit bereitet er nicht nur die Jünger von damals vor, sondern er bereitet auch uns darauf vor. Wie sieht die Chemie unter euch hier in Paderborn in dieser Straße aus? Wie sieht die Chemie unter Christen überhaupt aus? Aber wir bleiben jetzt mal beim Thema Ortsgemeinde. Wie ist das Verhältnis der Menschen untereinander? Derjenigen, die 40 Jahre im Glaubensleben stehen und diejenigen, die seit 3 Wochen dabei sind. Die, die mit ihrer Sünde Schwierigkeiten haben und andere, die nach außen hin sündlos aussehen. Wie ist das miteinander zu verstehen? Jesus sagt, diese Frage werdet ihr haben. Ich bereite euch mit dieser Rede vor. Jesus fordert in dieser grundlegenden Rede uns, erstmal die Jünger damals, aber damit auch uns auf, das richtige Denken und die richtige Haltung gegenüber den anderen Jüngern einzunehmen. Du kannst dir heute Abend mal, habt ihr sowas für eine Gemeindeadressliste? Also so ein Zettel mit Adressen. Geh doch mal durch, nimm dir 3 Stifte, rot, gelb und grün. Grün deine Freunde. Gelb die Leute, denen du höflich guten Tag sagst. Und dann ist die Frage, ob du auch den Rotstift brauchst. Für Leute, die... Ich glaube, ich muss es nicht ausführen. Jeder hat da seine Wortwahl. Dem gehe ich aus dem Weg. Der gehört schon lange aus der Gemeinde ausgeschlossen. Oder der ist ein so und so. Kannst du dir mal überlegen, wie dein Denken über Geschwister in der Gemeinde aussieht. Jesus bereitet uns mit Matthäus 18 genau auf dieses Problem vor. Und er gibt uns eine ganz schön anstrengende Anweisung, wie es auszusehen hat. Die Überschrift da vorne heißt, ein Lehrstück göttlicher Liebe. Wer Matthäus 18 von vorne bis hinten durchliest, wird vielleicht nicht ganz so schnell darauf kommen, dass das ein Lehrstück von Liebe ist. Ich versuche es euch zu erklären, warum ich das denke. Jesus liebt seine Jünger und damit uns in der jetzigen Zeit so sehr, dass er nicht nur sagt, da wird eine Gemeinde geschaffen werden und in der Gemeinde werden unterschiedliche Menschen sein. Und ich sage euch, wie ihr in der Gemeinde übereinander denken sollt. Sondern er sagt auch übrigens, wisst ihr, was in dieser Gemeinde vorkommen wird? Sünde. Das böse S-Wort, Sünde. Jesus zeigt seine Liebe darin, dass er von vornherein klar macht, Sünde wird in der Gemeinde vorkommen. Ihr Lieben, ich war 18 Jahre lang Ältester einer Gemeinde in Berlin. Und wir haben natürlich, weil es eine Gemeinde aus Menschen war, auch immer wieder Fälle von Sünde gehabt, große und kleine. Was mich am meisten verwirrt hat, ist, wie Christen, langjährige Christen, immer erschraken. Da kommt Sünde in unserer Gemeinde vor. Man hatte ein romantisches Bild von Gemeinde. Da sind die Erretteten, da sind die Erlösten. Und das stimmt. mit einer Konkordanz in der Hand würde ich euch Bibelstellen nennen können, wo das steht. Aber wie sieht denn die Gemeinde der Erretteten und Erlösten aus? Das sind doch leider immer noch Menschen, die sündigen, oder? Frag mal deinen Ehepartner, der wird dir schon ein paar Sachen erzählen können über deine Sündlosigkeit oder Nicht-Sündlosigkeit. In der Gemeinde wird Sünde vorkommen und Jesus beweist seine Liebe darin, dass er uns das von vornherein sagt, damit wir nicht erschrecken, damit wir nicht verwundert sind, dass derjenige, der, und jetzt könnt ihr ja mal kurz euch umgucken, drei Reihen rechts und eine Reihe nach hinten, dass derjenige, der da sitzt, dass das plötzlich jemand ist, der eine Sünde tut. Und ich rede jetzt nicht von den sogenannten kleinen Sünden, sondern es gibt auch manchmal Sachen, die in der Gemeinde geschehen, wo die gesamte Gemeinde schockiert ist. Zu Recht. Schockiert, dass das passiert. Aber die Tatsache, dass in der Gemeinde Sünde vorkommt, darf uns nicht verwirren. Denn wie sollte denn die Gemeinde besser sein als die einzelnen Leute, die in der Gemeinde sind? Und wenn du von dir nicht sagen kannst, dass du sündlos bist, wie sollte denn die Gemeinde sündlos sein? So ein Zaubertrick, du kommst durch die Eingangstür und irgend so ein magnetischer Strahl vom Heiligen Geist nimmt die ganze Sündentendenz von dir weg. Und dummerweise, wenn du nicht durchs Fenster fließt, sondern wieder durch die Tür rausgehst, hast du plötzlich wieder die Sündenfähigkeit, sobald du aus dem Gemeindehaus draußen bist? Nein. Jesus sagt, Sünde wird vorkommen und wir werden das in dem entsprechenden Abschnitt intensiv betrachten. Ich finde es liebevoll von Jesus, dass er mir nicht den super Neuwagen verspricht, der mich mit von 0 auf 100 in so und so viele Sekunden bringt, wo kein Abgas hinten bei rauskommt, wo der Aschenbecher immer geleert ist, wo die Cola im Bordkühlschrank immer kalt ist. Er verspricht mir nicht nur das Paradies auf Erden, sondern er sagt realistisch, was ist, damit wir vorbereitet sind. Und Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, zu einem Zeitpunkt, als es Gemeinde noch nicht gibt. Vielleicht können wir, die wir schon ein paar Jahre in der Gemeinde unterwegs sind, diese Lehre auch mal ernst nehmen. Wir rechnen ab morgen spätestens damit, dass es Sünde in der Gemeinde gibt. Basierend auf der Tatsache, wie soll ich über meine Geschwister denken, merken wir, oh, da kommt eine interessante Aufgabe auf uns zu. Denn, und das ist der letzte Punkt hier in dieser Liste der Thesen, er sagt nicht nur, Sünde kommt vor, wenn es passiert, Plastiktüte über dem Kopf und ducken, so wie man das seinerzeit im Hinblick auf Atombomben versuchte, den Menschen klarzumachen, eine Tüte über den Kopf ziehen und unter den Tisch legen und dann wäre die radioaktive Strahlung nicht mehr da. Jesus belehrt die Jünger und damit uns, wie mit Sünde in der Gemeinde umzugehen ist. Und zwar in zweierlei Richtungen. Das werden wir uns dann morgen in den beiden letzten Teilen genauer angucken. Also einerseits die Warnung, Sünde kommt vor und andererseits klare, ich finde wunderbar klare Handlungsanweisungen, wie man vorgehen soll. Und die Frage, liebe Schwester, die Frage, lieber Bruder, ist, glaubst du, dass Jesus Ahnung hat, wie man mit dem Thema Sünde umgeht? Glaubst du, dass derjenige, der vom Himmelreich auf die Erde gekommen ist und 30 Jahre als Babykind und dann Jugendlicher und irgendwann als junger Mann auf diesem Planeten lebte, nur um am Kreuz zu sterben, um das Thema Sünde zu besiegen, glaubst du, dass der Ahnung hat, wie Sünde in der Gemeinde aussieht und behandelt werden muss? Ist das ein Experte? Oder ist das einer unter vielen Ratgebern? Ja, Jesus hat das zwar gesagt, aber ich habe da meine Meinung. Wären wir nicht klug beraten, wenn wir sagen, Jesus, der wirklich weiß, was Sünde ist und vielleicht 3 Milliarden Mal besser als wir alle hier zusammen, der besser weiß, als was Sünde ist als wir, wollen wir ihm vertrauen, dass er uns die richtigen Informationen gibt, wie wir mit diesem Problem umgehen sollen, bei uns, bei unserem Nachbarn, zur Rechten, zur Linken, 3 Reihen vorne, 3 Reihen hinten. Willst du das? Dann habe ich dir morgen ein paar Verse von ihm vorzulesen und vielleicht kann ich sie auch noch erklären. Langer Parcours, den wir morgen vor uns haben. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen. Bringt eure Hefte wieder mit. Ich weiß nicht, morgen haben wir ja richtig viele Pausen zwischendurch. Sprecht mich an, traut euch auf mich zuzukommen. Vielleicht weniger über die Punkte, die dann noch kommen werden in dem Vortrag, sondern vielleicht immer erstmal zu dem, was wir dann besprochen haben. Aber fixiert das nicht auf mich. Wann hatten wir den ersten Kontakt? Das ist jetzt ein Dreivierteljahr sicherlich her, oder? Ich weiß es nicht. Also als wir den ersten Kontakt hatten miteinander, habe ich eigentlich ein Projekt Matthäus 18 vorgeschlagen. Das ist das, was wir uns am meisten wünschen, nämlich, dass ihr nicht eine Vortragsserie einkauft, sondern dass ihr als Gemeinde sagt, wir wollen uns diesem Thema auch aussetzen. Merkt ihr den Unterschied? Also einem Redner hier vorne zuzuhören ist eine Sache. Und der redet gut oder redet nicht gut, der verspricht sich und hat falsche Zahlen auf den Folien. Darüber kann man sich lange unterhalten, aber das ist ja nicht das Thema, worum es geht. Aber wenn das die grundlegende Rede Jesu ist, wie Gemeinde funktioniert, wünschte ich mir eigentlich, dass ihr untereinander redet. Weniger über mich, über gute oder schlechte Aussagen, sondern über das, was der Herr sagt. Und dann gibt es vielleicht Freunde, die etwas vertrauter miteinander reden und sagen, ach, ich bin auch immer so stolz. Ja, ich habe jetzt hier 3 gute Predigten gehalten und plötzlich wird meine Brust immer stolzer. Können wir einen Deal machen? Ich will nicht mehr stolz sein. Ich will wie so ein Kindlein meiner Wertlosigkeit bewusst sein. Redet als Freunde. Redet als Geschwister. Der Ansgar fliegt am Sonntag nach München und hat da sein Berufsleben ab Montag. Ihr als Gemeinde bleibt zusammen. Und die beste Chance, über dieses grundlegende Kapitel zu sprechen, ist heute und morgen und Sonntag. Nutzt die Zeiten. Redet drüber. Sprecht miteinander. Und wenn ich irgendeinen klugen Saft noch dazugeben kann, holt mich an euren Tisch oder setzt euch alle zu mir an den Tisch oder irgendwie kriegen wir das hin. Ich bin eigentlich nur euretwegen hier. Ich hatte nicht vor, mir noch irgendwelche Museen anzugucken zwischendurch. Also von daher nutzt das.